Ja, wenn man weiß, dass man mit der Predigt dran ist, dann sagt man sich, welchen Text nehme ich bei dieser Fülle? Gunnar Eurock hat aber mal vor Monaten gesagt, wenn jeder nur den Text nimmt, den er am liebsten hat, würden manche Texte nie dran kommen. Und da habe ich mich ganz einfach an die kirchliche Ordnung gehalten und nehme den Text, der heute dran ist, Epheser 4, 22 bis 23, den ich euch nachher noch vorlesen werde. Schöner, schneller, gesünder, jünger, leistungsfähiger, klüger, das hört man in der Werbung. Da gibt es viele Bücher drüber oder Filme. Damit beschäftigen sich Wissenschaftler und Wissenschaftsinstitute. Und irgendwie gelingt es ja auch. Ein bisschen mehr geht immer. So soll der Mensch sein, beziehungsweise so soll der Mensch werden. Wer in unserer Gesellschaft nicht perfekt ist, der wird in unserer Gesellschaft nicht gebraucht oder hat zumindest das Gefühl, dass er nur geduldet ist. Über 95% der Kinder mit Down-Syndrom werden abgetrieben, weil sie nicht perfekt sind, für die Eltern nicht und nicht für die Gesellschaft. Es geht aber auch noch anders, wie man den Menschen verändern kann. In der Oktoberrevolution 1917 war das Heilsziel, ich sage auch echt das Wort Heilsziel, die neuen Menschen zu schaffen. Und auch Mao Zedong in China hat versucht, in seinem Parteiprogramm ist es niedergeschrieben, den neuen Menschen zu schaffen. Und auch in Vietnam durch Ho Chi Minh und in Kambodscha durch Pol Pot sollte der neue Mensch geschaffen werden. Der neue Mensch war das Ziel. Und das war damals in diesen Zeiten nicht nur eine Theorie oder eine Idee. Es wurde ausgesprochen und auch mit allen Mitteln durchgesetzt. Wie der neue Mensch nun auszusehen hatte, das wussten natürlich nur die Diktatoren und ihre Helfeshelfer. Und durchgesetzt wurde dieses mit Gewalt, was Millionen von Toten und ganz viel Leid gebracht hat. Aber der neue Mensch konnte durch Zwang und Gewalt auch nicht geschaffen werden. Nun komme ich zum heutigen Predigttext. Da geht es nämlich um den neuen Menschen. Also Epheser 4, 22 bis 23. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringt denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einander dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Ich habe jetzt bei Vers 22 angefangen. In den Versen 17 und 19, die also davor sind, beschreibt Paulus ganz ausführlich und auch mit deutlichen Worten, wie schrecklich die Heiden leben. Diesen Abschnitt lese ich euch jetzt mal nicht vor, weil ich denke, ihr könntet euch dann zurücklehnen und könntet denken, ach, hier ist von Heiden die Reden. Der ganze Text ist ja gar nicht für mich gedacht. Das ist aber ein Irrtum. Wir sollen in diesem Text auf uns schauen, Denn Paulus hat diesen Text geschrieben für die, die Christus schon kennengelernt haben. So steht das in Vers 20 bis 21. Paulus sagt: Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Also seine Zuhörer, das ist die Gemeinde in Ephesus, die kennen Jesus. Und zu diesen Leuten spricht Paulus oder hat diesen Brief geschrieben. Und Paulus bringt klar seine Meinung zum Ausdruck, dass zwischen sittlicher Haltung und Glaubenshaltung eine Verbindung besteht. Paulus hätte ja auch dem unsittlichen Verhalten der Heiden, von dem er vorher berichtet hat, ganz einfach das einwandfreie Leben der Christen daneben setzen können. Hat er aber nicht. Paulus spricht stattdessen von der ganz anderen gearteten Glaubenserfahrung der Christen. Damit will Paulus klar ausdrücken, dass er den Grund der unsittlichen Lebensweise jener Zeit bei den Heiden als Folge ihrer Gottlosigkeit sieht, als Folge ihrer Glaubenslosigkeit. Und ich denke, das kann man von der heutigen Zeit genauso sagen. Bei den Gläubigen legt Paulus den gleichen Maßstab an. Die Wurzel allen Übels liegt immer im Glauben. Die Zuhörer, die Paulus in diesem Brief anspricht, hatten früher ausschließlich nach heidnischer Lebensauffassung gelebt, weil sie nichts anderes kannten. Das steht in Vers 17. So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben. Doch bei ihrer Bekehrung hatten sie diese sündigen Praktiken abgelegt und eine neue Lebenseinstellung gewonnen. Und wir müssen bedenken, wenn einer in der damaligen Zeit zum Glauben gefunden hat oder eine Bekehrung erlebt hat, ist das mitunter unter ganz dramatischen Bedingungen gewesen. Und daran erinnert Paulus eben. Wo sich der Glaube nicht im täglichen Leben widerspiegelt, also heute würden wir sagen, wo nicht die Umsetzung in die Praxis erfolgt, dort hört die Verbindung von Gott mit der Zeit auf. Als ich mich vorbereitet habe auf die Predigt, habe ich folgenden Satz gelesen. Der Christ stirbt ab wie ein Blatt am vertrockneten Stamm. Ich denke mal, dieses Bild haben wir in diesem Jahr ganz oft gesehen durch die Trockenheit, wenn da so ein Baum ist, der noch vorher ganz frisch ist und immer mehr Blätter sind vertrocknet. Und Paulus nennt uns auch hier mit wenigen Worten das christliche Lebensideal in Vers 21. Ihr habt doch von ihm gehört und seid ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Wie es Wahrheit in Jesus ist. Luther hat sich anders ausgedrückt, der hat von einem rechtschaffenen Wesen gesprochen. In den folgenden Versen, die ich also vorgelesen habe, ab Vers 22, legt von euch ab dem alten Menschen und was danach folgt, bittet bzw. fordert Paulus eindringlich die zum christlichen Glauben bekehrten Freunde auf, mit dem oben genannten Leben endgültig Schluss zu machen. Also er hatte ja sicherlich allen Grund, das zu erzählen, weil es immer noch Rückfälle bei den Menschen gibt. Ja, darum hat er ihnen das so eindrücklich gesagt. Und zwar ganz anschaulich, dass es auch jeder kapiert. Den alten Menschen wie ein Kleidungsstück ablegen und sich neu einkleiden. Hat jemand von euch schon mal irgendwann bei einer Erwachsenentaufe an einem öffentlichen Gewässer zugeschaut? Also bevor der Täufling ins Wasser steigt, muss er die Kleider ablegen. Der Täufling steht im Taufwasser. Es ist der Akt seiner Neugeburt. Der Täufling steigt nach dem Untertauchen aus dem Wasser und zieht ein neues Taufgewand an. Paulus meint also, dass alle, die Christen werden, ihr altes Leben ablegen müssen, wie man alte Kleider ablegt, für die man keine Verwendung mehr hat. So, der Glaubende hat nun den Menschen angezogen. und zwar innerlich. Eine Erneuerung des Menschen von außen ist nicht möglich. Also ihr könnt zum Friseur gehen, euch eine schöne Frisur verpassen lassen, ihr könnt euch viel Geld ausgeben für eine Schönheits-OP oder es mit Bräunungsmitteln versuchen. Ihr könnt natürlich über Monate auch abnehmen, damit ihr eine tolle Figur bekommt, könnt euch teure Markenklamotten kaufen. Aber all das bringt kein neues Leben hervor. Jedenfalls nicht ein neues Leben in dem Sinne von Paulus. Der Mensch kann auch nicht erneuert werden durch allmähliche Besserung, so mit Zwangsmaßnahmen, wie in Umerziehungslagern, in Diktaturen oder in der DDR wurden Jugendliche, die nicht so getickt haben wie die Gesellschaft, im Jugendwerkhof gesteckt. Also dadurch schafft man auch keine Umkehr, sondern nur durch völlige Umkehr aller Gedanke und Sinne seines Herzens. Umkehr im Geist und Sinn steht in Vers 23. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn. So ist nun der neue Mensch da, er ist nun angezogen, aber was passiert dann? Nun gilt es, dass der Mensch sich entfaltet und es sich zeigt, dass er wächst und zunimmt. Ich meine natürlich nicht bei Wachsen, dass er nun 5 Zentimeter größer wird und beim Zunehmen, dass er zunimmt, dass er dicker wird, sondern natürlich Wachsen und Zunehmen in Glauben. Und sowas geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess. In dem, was Paulus bis jetzt geschrieben hat, spricht er von 2 Bereichen. Einmal die Wiedergeburt und einmal die Erneuerung. Die Wiedergeburt, die entsteht durch Gottes Barmherzigkeit. Und die Wiedergeburt, das ist etwas Einmaliges, etwas Absolutes und was Abgeschlossenes. Und die Erneuerung, die passiert durch das Wirksamwerden von göttlicher Erziehung. Das ist also ein Prozess, das ist etwas, was nie abgeschlossen ist, was immer in Bewegung ist. Also sich verändern und Erziehung, das ist ja auch nicht von heute auf morgen möglich. Und nun, damit die Zuhörer und auch wir wissen, ja, was sollen wir denn nun ändern, dass wir so werden? Das beschreibt er in diesen Versen 25 bis 32, diese Mahnung, da komme ich in Einzelnen zu. Er spricht also in diesen Mahnungen von Dingen, die man, wenn man ein christliches Leben hat, und leben will, lassen soll, also die man ablegen soll. Und nun kommen im folgenden Text 5 Ermahnungen. Und Paulus, das ist mir auch an dieser Stelle aufgefallen, ist da pädagogisch sehr klug, also mit seiner Methode. Er zählt das nicht nur so einfach auf. Er teilt das in 3 Teile auf. Ich erkläre euch das an einem Beispiel. Erstens eine negativ formulierte Aufforderung, dann eine positiv formulierte Aufforderung und dann die Begründung der positiven Aufforderung. Ich erkläre euch das an Vers 25. Seine erste Mahnung ist die Lüge. Darum legt die Lüge ab. Darum legt die Lüge ab. Das ist also diese negativ formulierte Aufforderung. Dann kommt die positive und redet die Wahrheit. Und dann begründet er das noch, weil wir untereinander Glieder sind. Und dieses System hat er bei diesen ganzen Mahnungen, hält er das durch. Also hier geht es um die Lüge, also die Wahrheit reden, sagt Paulus. Lügen kann man absichtlich. Man kann aber auch unbewusst lügen, durch Gedankenlosigkeit und Achtlosigkeit. Also wenn man unbewusst lügen kann, muss man sich bewusst daran gewöhnen, die Wahrheit zu sagen. Vielleicht lassen sich Berichte ausschmücken. Also wenn wir was erzählen, dann dichten wir noch was dazu, damit die Story auch noch ein bisschen spannender wird. Schon eine Lüge. Und wir sind erfinderisch, wenn wir uns bei irgendetwas herausreden müssen. Schon eine Lüge. Außer Lügen, die wir aussprechen, gibt es aber auch Lügen, deren wir uns durch Schweigen schuldig machen. Wer bei einem Gespräch schweigt, obwohl er hätte Stellung beziehen müssen, der gibt durch sein Schweigen unter Umständen seine Einwilligung zu einer Sache, von der er ganz genau weiß, dass sie falsch ist und böse. Dieser Satz mit der Lüge, der endet, weil wir untereinander Glieder sind, sagt Paulus. Und das ist ein ganz wichtiger Teil in diesem Satz. Der ist ganz besonders wichtig für uns. Wir kennen doch das Bild von Christus als Leib. Er ist der Leib, wir sind die Glieder. Wenn wir also alle dem gleichen Leib angehören, kann dieser Leib nur funktionieren, wenn wir alle die Wahrheit sagen. Ein Einzelner kann also den ganzen Leib schaden. Und auch unsere Gemeinde müssen wir als Gliedverbundenheit sehen. Ist mir die Frage eingefallen, wenn man die Gemeinde als Gliedverbundenheit sieht, wie sieht es denn eigentlich mit Einzelkämpfern aus? Diese Frage lasse ich mal offen. Da könnt ihr euch ja mal zu Hause Gedanken machen. Dann kommen wir zur zweiten Mahnung, der Zorn. Paulus sagt, zürnt ihr, so sündigt nicht. Fällt euch was auf? Er sagt nicht, zürnt nicht. Er sagt, zürnt ihr, so sündigt nicht. Man darf also zornig sein. Es ist nicht verboten. Es kommt nur darauf an, wie wir zürnen. David hat im Psalm 4, Vers 5 gesagt, zürnet ihr, so sündiget nicht. Redet in eurem Herzen, auf eurem Lager und seid stille. Bei David ist vom Zorn des frommen, gottesfürchtigen Israeliten die Rede, der das Kreuz, also den neuen Bund, noch nicht kannte. Hier bei Paulus wird vom Zorn des wiedergeborenen Christen geredet. Ihr kennt vielleicht den Begriff heiliger Zorn. Bei Jakobus 1, Vers 20 steht, denn des Menschen Zorn tut nicht, was Gott recht ist. Also der Zorn, der aus mir selber hervorkommt, der liegt auch an meiner Veranlagung, an meinem Temperament, der ist auch völlig unproduktiv. Beim heiligen Zorn ist das anders. Man erregt sich nämlich, weil die Majestät Gottes oder Jesus angetastet wird. Und bei diesem Zorn setzen wir uns praktisch für Gott ein und wir selber sind demütig und kommen ziemlich klein vor. Also diesen heiligen Zorn, der ist ganz wichtig. Es hat in der Geschichte immer schon Menschen gegeben, die durch ihren Zorn, den sie hatten, ganz viel erreichen konnten. Wie zum Beispiel die Männer, die mit feurigem Zorn gegen den Sklavenhandel gewesen sind und dadurch erreicht haben, dass der Sklavenhandel abgeschafft wurde, weil Sklavenhandel eben den Geboten Gottes widerspricht. Dann geht es weiter in Vers 26, auch noch in diesem Satz mit dem Zorn. Zürnt ihr, so sündigt nicht, lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Streit und Ärger lassen sich nur schwer bereinigen, wenn man da lange wartet, wenn man Zeit vergehen lässt. Am besten geht es, wenn man das ziemlich schnell erledigt, wenn man versucht, alles auf der Stelle zu klären. Streit auf der Stelle zu klären, ist der kürzeste Weg zur Bereinigung und der einfachste Weg. Je länger man wartet, umso schwieriger wird es, weil jeder auf seinen eigenen Standpunkt beharrt und mitunter immer sturer wird. Und das verhärtet sich dann so, das geht ja bei Leuten über Jahre, es gibt ja sogar Streits, die über Generationen laufen, wo man schon gar nicht mehr weiß, warum reden wir eigentlich nicht miteinander. Und dieser Satz endet, und gebt nicht Raum den Teufel. Jeder Streit, jede Meinungsverschiedenheit und jedes Problem, was von uns nicht bereinigt wird, macht einen Spalt auf, wo der Teufel einsteigen kann. Der sucht nur nach sowas. Deswegen sollen wir wachsam sein. Nun die dritte Mahnung von Paulus, und zwar das Stehlen. Diebstahl hat in der Antike Überhand genommen, besonders in diesen Hafenstädten, und dann gab es öffentliche Bäder, da war der Diebstahl gang und gäbe. Und die Menschen haben sich gar nicht dabei gedacht. Also die hatten gar keine Skrupel, einfach das Eigentum von anderen zu nehmen und kamen sich dabei noch clever vor. Wobei es das natürlich heute auch gibt. Wer bei Versicherungsbetrug und bei Steuerhinterziehung, wer das macht, kommt sich immer clever vor. Und was sagt Paulus zum Stehlen? Der sagt kurz und knapp, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Aus einem Verbot wird ein Gebot. Paulus diskutiert gar nicht lange. Also wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Also einfach nicht mehr machen und basta. So einfach ist das. In dem Satz mit dem Stehlen geht es weiter. Arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut. Also Paulus lässt sich hier über die Arbeit aus, die jeder von uns macht. Mit den eigenen Händen arbeiten und schaffen, sagt Paulus. Er sagt auch nicht, du sollst mit den eigenen Händen arbeiten und schaffen. Er sagt nicht, du sollst arbeiten, damit du ein besseres Leben führen kannst. Paulus sagt hier, jeder arbeite und schaffe mit den eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Das ist irgendwie neu. Der Mensch soll arbeiten, damit er etwas verschenken kann. Na, das erzählt mal irgendwie irgendwelchen Freunden oder Leuten von euch, dass die Arbeit dazu da ist, dass man was verschenken soll. Da könnt ihr euch aber was anhören. Man arbeitet doch schließlich so viel, um sich mehr leisten zu können, um das zweite Mal in Urlaub zu fahren, sich ein besseres Auto zu kaufen, den neuesten Computer. Das ist doch das Ziel von Arbeit. Paulus erklärt uns hier also den christlichen Arbeitsethos. Und dieser besteht nicht darin, Schätze anzuhäufen, sondern darin, dass die Mittel, die wir durch unsere Arbeit erwerben, uns die Möglichkeit geben, anderen abzugeben. Das ist Nächstenliebe. Und merkt ihr, hier bekommt sogar die Arbeit ein geistliches Ziel. Vers 29. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sagt Paulus. Was meint Paulus damit? Er meint damit, dass es beim Gläubigen keinen neutralen Bereich im Reden gibt. Ich meine damit, dass ich mir jetzt sage, ich gehe jetzt in die Kneipe und Gott, du bleibst jetzt mal zu Hause. Ne? Dass ich dort reden kann, wie ich will, und Gott bleibt außen vor. Das gibt es bei einem Christen nicht. Alles, was aus unserem Mund kommt, ist dem Wirken des Heiligen Geistes ausgesetzt. Darum schreibt Paulus auch, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Wenn wir alles, was wir so am Tag reden und so von uns geben, mal unter diesen Gesichtspunkten stellen, die ich jetzt aufgezählt habe, dann blieben wohl viele Worte und Sätze lieber ungesagt. Ich habe einen Vers gefunden bei Hiob, Hiob 4, Vers 4. Da sagt einer von den Freunden Hiob, oder sagen wir, über den Freund von Hiob wird gesagt, deine Rede hat die Strauchelnden aufgerichtet und die bebenden Knien hast du gekräftigt. Also hier wurde einer für seine Rede gelobt. Das ist also, hat jemand Worte gesagt, die einem was genützt haben. Vers 30, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Hier redet Paulus vom Heiligen Geist. Wie alles Handeln, so ist auch das Reden dem Heiligen Geist unterstellt. Für alles werden wir einmal Rechenschaft abgeben müssen. Faules Geschwätz ist unangemessen und ungehorsam gegen den Heiligen Geist. Und ganz zum Schluss, die letzten zwei Verse, da zählt Paulus nochmal ganz viele Sachen auf, ganz viele Ermahnungen, die auch aus unserem Leben verschwinden müssen. Die vorherigen Ermahnungen, die er so ausführlich beschrieben hat, das sind teilweise ja Fälle, die es die im Gemeindeleben mitunter auch die Ausnahme gespielt haben. Sagen wir mal zum Beispiel Diebstahl. Also in der Dieb, es wird sicherlich eine Ausnahme gewesen sein, denke ich mal. Das wird nun nicht ständig in der Gemeinde geklaut worden sein. Oder meinetwegen großer Zorn. Aber was er jetzt aufzählt, ich lese es nochmal vor. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei fern von euch, samt aller Bosheit. Das sind Eigenschaften, mit denen jeder Gläubige zu jeder Stunde zu kämpfen hat. Wer ist nicht mal verbittert, wenn er nicht die nötige Aufmerksamkeit und Beachtung bekommt? Oder frisst alles in sich hinein und will sich um keinen Preis mit jemandem versöhnen? Wer reagiert nicht mal grimmig und benutzt dann unschöne Worte und ist wütend und wird dann auch noch lauter als notwendig? Und wer lästert nicht mal über andere Leute, weil er dadurch etwas besser dasteht? Diese Frage beantwortet ihr euch mal selber. Ganz zum Schluss schreibt Paulus, wie die mitmenschlichen Beziehungen bei Christen aussehen sollen. Und das fasst er zum Schluss in einem Gesetz zusammen. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Amen.